embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
Der Karfreitag ist doch der perfekte Tag, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, kann man eigentlich gut sterben? Und wenn ja, wie? Patrick und ich haben je ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Sterben von lieben Menschen gemacht und finden vielleicht auch darum den Karfreitag und Ostern, also die Erzählung vom Sterben von Jesus am Kreuz und seine Wiederauferstehung, vielleicht finden wir auch darum diese Tage theologisch so unglaublich spannend und immens wertvoll. Patrick Schwarzenbach ist Pfarrer im St. Jakob in Zürich. Ich, Lira Sutter, bin freischaffende Theologin, Yogini und Journalistin. Und Freunde sind wir seit dem Studium an der Uni Zürich. Wenn ihr keine unserer Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ja, so im Spital, so dieser Gedanke, also in dieser Palliativ-Care oder Palliativ auch Spiritualität, so diesen Gedanken des guten Todes, des guten Sterbens. Mm. Wenn du dir jetzt so diese Situation am Kreuz vorstellst von Jesus, würdest du sagen, dass das lässt sich einfangen mit diesem Bild vom guten Sterben?
Also ich glaube, so auf der ganz körperlich-materiellen Ebene ist es schwierig, das als gutes Sterben zu sehen. Ja, also ich glaube, das ist, das habe ich mal gehört, das ist einer der schmerzhaftesten Tode überhaupt, da so angehängt zu sein. Also so, ja, wahrscheinlich nicht so gut.
Da gäbe es Abzüge.
Also eine Punktzahl. Sonst, wenn ich davon ausgehe, dass dieser Jesus gestorben ist im Wissen darum, dass dass er im Tod genau gleich aufgehoben ist in Gott oder im Leben wie im Leben, dann würde ich dem dann doch wieder eine hohe Punktzahl geben. Also dann habe ich das Gefühl, doch, dass ein gutes Sterben in diesem Bewusstsein von auch das ist, auch hier ist Gott.
Ja, ich empfinde das auch stark so und ich finde auch so diese Präsenz bis zum Schluss, also so dieser Ausspruch von in deine Hände befehle ich meinen Geist, also so quasi wie mit diesem letzten Ausatmen auch so dieses, ja, wie soll man dem sagen, gerichtete Loslassen oder so, finde ich sehr, also ja, das wär schon auch jetzt für mich so ein Wunsch, ja, in dieser Verbindung zu bleiben, wie du gesagt hast, also dieser Erfahrung des Aufgehobenseins.
Ja, und so über das gute Sterben zu sprechen, das möchte ich ganz fest. Also ich finde das beschäftigt mich, aus verschiedenen Gründen. Und ich frage mich auch, das ist mein Kopf, der dann so nach dem Rezept fragt, oder? Was kann uns ein gutes Sterben garantieren? Auch wenn ich weiß, die Garantie gibt es nicht, aber ja. Hast du viele solche Übergänge aus Pfarrer begleitet?
Ja, also auch jetzt im Moment bin ich gerade bei einer Familie, respektive bei einem Ehepaar, bei dem der Mann so in diesem Sterbeprozess ist. Es ist ja nicht nur das letzte Mal ausatmen, sondern das beginnt ja meistens früher ja, wenn es nicht gerade ein Unfall ist oder so in dieser Form. Und da bin ich jetzt so in einer Phase, in der es immer wieder auch besser wird und dann aber wieder schwieriger. Und da merke ich etwas, was dieser Person sehr wichtig ist, ist dieses teilen können von Dingen, die er vorher nicht ansprechen konnte. Mhm. Also es gibt immer wieder mal, dass dann seine Frau einen Spaziergang macht und er dann noch so Dinge erzählt, die irgendwo noch Platz brauchen. Mhm. Und das ist spannend, oder? Ich bin überhaupt nicht irgendwie ein Fan von Beichte, weil das ist ja auch immer so ein sehr ein Machtinstrument, oder war auch lange ein Machtinstrument, aber offenbar dieser Wunsch, etwas ansprechen zu können, das irgendwie schon so lange drückt und hockt,
ja
das ist mega wichtig. Genau, also das ist etwas, das ich jetzt schon mehrmals erlebt habe. Und ich habe gedacht, dass du das gesagt hast, mit dem, ob es ein Rezept gibt für gutes Sterben, habe ich vor kurzem mit einer buddhistischen Nonne gesprochen. Sie hat gesagt, auf diese Frage, ein gutes Leben. Und zwar so mit dieser Vorstellung, das hat mir sehr eingeleuchtet, so dieses Bild von, ich lebe jetzt und so wie ich jetzt mein Leben ausrichte, wenn ich das wie so Stück für Stück ausziehe, wird es irgendwann einmal einen Punkt geben, bei dem es fertig ist. Ja. Und wenn ich jetzt schon verbittert bin, dann werde ich auch dann verbittert sein. Und wenn ich aber jetzt versuche, gewisse Dinge mir zu kultivieren oder einfach denen auch Raum zu geben, dann wird es wahrscheinlich am Ende meines Lebens auch leichter sein, mich auf die Weite und auf das Vertrauen auszurichten, als irgendwie so.
Mhm. Ja, ja, das würde man, also das macht mega Sinn und das stimmt wahrscheinlich schon auch so. Und auf der anderen Seite habe ich ja jetzt gerade vor kurzem meinen Vater begleitet in seinem Sterben. Und der war also echt nicht ein entspannter Mensch in seinem Leben. Und hat aber am Schluss irgendwie diese Einladung verstanden, die Einladung, sich da so zurückzulehnen, die Einladung, sich Schluss am Ende, so wie ich es gesehen und erlebt habe, in dieses Licht hinein zu entspannen.
Ja. Ja.
Und da habe ich gedacht, das ist ja schon krass. Also diese Einladung, die ist in jedem Moment da, egal was vorher war. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du dein Leben lang verbittert warst, dass du es dann am Ende siehst, dass du die Einladung wahrnimmst, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich ziemlich klein. Dass die Einladung aber da ist, daran ändert sich nichts.
Das ist das eine.
Und das finde ich so krass.
Das ist das eine. Und ich glaube auch, es gibt noch etwas dazwischen, und zwar in diesem Prozess eingeschoben. Und in der Tradition heißt das manchmal Fegefeuer oder Läuterung oder was auch immer. Mhm. Und ich habe das bei meinem Vater stark erlebt. In seinem Sterbeprozess war es so, dass er auch, also sehr, dass das Leben versucht hat zu halten, auch zu kontrollieren, all diese Dinge. Und er hatte in seinem Sterbeprozess einen Moment, die sehr schwierig für ihn waren, also wo er wie durch diesen Prozess gezwungen wurde, loszulassen. Und das könnte man dann eben, oder hätte man vielleicht in anderen Jahrhunderten als ein Fegefeuer beschrieben, als ein Läuterungsprozess.
Ja.
Und als das dann da war, war es viel einfacher, diese Einladung zu hören.
Ja.
Und ich habe vor kurzem mit jemandem geredet, für eine Beerdigung, und die haben dann so gesagt, ja, ich glaube eh nicht, dass es da irgendwie den Teufel gibt und das, eben das Fegefeuer und all das Zeug, das kommt da sicher nicht nachher und so. Und dann ist mir in diesem Zusammenhang eingefallen, dass es eben schon so etwas wie einen Prozess gibt, der auch sehr streng sein kann und vielleicht sogar schmerzhaft, weil dieses Abschälen oder weicher werden halt auch Dinge auflöst, an dem man sich irgendwie gehalten hat oder was auch immer.
Klar. Ja. Also ich habe zwei Tage...
Vater?
Ich habe zwei Tage, bevor er dann gestorben ist, habe ich ihn gesehen. Und da war schon klar, ja, das ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so gut. Also die Zeichen haben alle auf einen nahen Tod hingedeutet. Ich war immer noch so, ja, mal schauen, das muss nichts heißen. Mhm. Also Körper können auch unglaublich resilient das sein, oder?
So. Ja.
Also
ja.
Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie das Gespräch genau lief, aber er hat dann so gesagt, ja shit, dann habe ich ja noch huere viel zu tun.
Doch, krass.
Also so das, wir haben so darüber geredet, dass man irgendwann sich halt wie umdrehen muss und so diese Sache in die Augen schauen muss. Mhm. Und ich meinte dann so, ja, ich habe das die letzten 10 Jahre gemacht. So meinem Scheiß in die Augen geschaut. Mhm. Und dann meint, hat er eben so gesagt, oh, fuck, das ist ja noch uhr viel Arbeit. Aber irgendwie...
aber schon eine schöne Erkenntnis, oder?
Ja, aber irgendwas auch an diesem Austausch, es war mehr als bloß das, hat ihm, glaube ich, dann schon auch so auf einer feinstofflich-energetischen Ebene gezeigt, es ist okay, so wie es ist.
Ja.
Also auch wenn du jetzt nicht all deinem Scheiß schon in die Augen geschaut hast, es ist okay. Es ist okay. Du musst nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung was alles, zuerst noch aufarbeiten und dann darfst du dich da hingeben.
Plus, ich glaube auch, unser Zeitverständnis, wie es so vom Kopf herkommt, oder so im Stil von, jetzt machen wir noch diese Therapie, dann machen wir noch dieses und jenes, ist in dieser Situation, glaube ich, ganz anders. Ich glaube, da können Äonen von Jahren innerhalb von 2 Sekunden passieren. Das ist ja auch spannend, dass da wirklich Dinge ja nicht mehr in unserer alltäglichen Zeit ablaufen.
Ja, ja. Also ich habe das Gefühl, das ist dann ähnlich wie so... mega, mega tiefe Meditationstrips oder LSD-Trips, oder? Wo auch in einer Stunde, in 2 Minuten kann ja da unglaublich viel geschehen.
Genau, da habe ich ja auch. Ja.
Das habe ich so bei ihm wahrgenommen, dass da mega viel passiert ist. Ich meine, er war irgendwie 2 Monate lang krank und der hat sich, das war ein anderer Mann, das war eine andere Person. Und zwar, also... auch mega schön.
Ja.
Also weißt du, so die emotionale Zugänglichkeit, das war vorher nicht so. Und ich finde das so beeindruckend, oder?
Ich finde, das passt dann auch so zu diesen Bildern von, ja, wir bauen uns da einen Panzer auf, eine Schale, so um durchs Leben zu kommen und am Schluss geht aber diese Schale auch weg oder wird dünner und verschwindet, damit dann nachher dieser Prozess passieren kann.
Und das ist ja auch mega schön, wenn dann so dieses, dass die Seele oder so das rohe Wesen, wenn das da so einfach gehen kann, das war so schön. Und ich meine, oder wenn wir über das gute Sterben sprechen, dann... Ich meine, der Tod ist so mein Lebensthema irgendwie. Und es war bis jetzt immer einfach furchtbar und grässlich und irgendwie super überfordernd und dramatisch. Und jetzt das so sehen zu dürfen oder so sehen zu dürfen, hey, es gibt das gute Sterben und dieser Tod ist voll okay und nichts fällt aus dem Gehaltensein oder nichts fällt aus der Präsenz raus. Das ist mega, mega wichtig, glaube ich, für mich. Und es gibt wie dem, was ich jetzt in den letzten Jahren so in Meditation oder über die Stille entdeckt und erlebt habe, es gibt ihm wie noch so den Beweis in der Form auf eine Art.
Ja. Und ich finde, es schult auch unser Blick auf Menschen. Mhm. Ich finde, dieser wertschätzende Blick auf diese Seele oder auf diesen Kern, so zu merken, wow, da ist so viel einfach drüber gelegt oder eben gepanzert und so wie ein bisschen einen Blick dafür zu bekommen, dieses Leuchtende ist in allen und auch so ein bisschen zu merken, ja gut, da ist jetzt nochmal dieses Polster, das kenne ich von mir selber ja genauso und so irgendwie wie anders den Menschen ja auch zu begegnen oder auch zu merken, es ist auch alles nicht so endgültig und so so wahr, wie man da im ersten Moment tut, sondern es gibt da wie ja, etwas drunter, das wahrer ist oder klarer.
Ja, voll. Es hat letztens eine Klientin von mir hat gesagt, sie fühlt sich wie ein rohes Ei und dass sie weiß eigentlich, dass sie ein rohes Ei ist, aber sie tut immer mal wieder so, wie wenn nicht. Und da habe ich gesagt, ja, und es ist doch so schön, wenn wir einfach rohe Eier sein können miteinander.
Ja, mega.
Ohne so dieses, also es ist ja okay, wenn es da den Panzer drüber hat, völlig unschuldig, auch verständlich, aber dann die Befreiung, einfach die rohen Eier sein zu können, ohne so das, eben so dieses irgendwie kleine, aber doch große Wesen oder die Seele sein zu können, ist mega schön.
Ja. Ja.
Das gibt so, das gibt eine Nähe, eine Unmittelbarkeit, die ist, wenn wir allzu sehr mit unseren Panzern identifiziert sind, dann geht das nicht so gut.
Ja, auch für uns selber, das ist ja auch für uns selber mega eng, oder?
Ja, voll, voll.
Ich habe auch gemerkt, es gibt doch diese ich weiß gar nicht, woher das sie ursprünglich kommt, diese Meta-Meditation, bei dem man dann dem Gegenüber oder irgendjemandem Freiheit und Glück wünscht, so innerlich. Und ich merke, das hat bei mir auch so den Effekt, wenn ich mir das vorstelle, jemandem das so wie innerlich zuspreche in einer Meditation, dass ich dann auch so an einen Punkt komme, bei dem ich diese Person dann plötzlich so wahrnehme oder so vor dem inneren Auge sehe, so in ihrer freisten, glücklichsten, aber auch ehrlichsten Form. Und ich denke dann immer so, wow, ja, ich würde mir wünschen, dass das sich, ja, dass diese Übung so stabil ist, dass das wie so auch in Stresssituationen oder dort, wo wir das Gefühl haben, jetzt brauchen wir diesen Panzer, dass es einfach präsent bleibt. Und ich finde, dass das Sterben hat diese Gabe.
Ja. Wie ist das bei dir, wenn du dann so den innersten Kern bei jemandem spürst oder wahrnimmst, sei das im Sterben oder sonst? Vielleicht muss ich zuerst sagen, wie sich das bei mir anfühlt und dann
kann ich sagen, ob ja oder nein.
Nein, aber das macht in mir, das sind sofortige mütterliche Gefühle. Also ich hatte jetzt auch mit meinem Vater so die totalen Muttergefühle. Ja. Also ich hatte dann das Gefühl, das ist so wie ein Baby, das ich jetzt mit nach Hause nehme.
Ja.
Seine frisch befreite Seele ist irgendwie mitgekommen. Und das ist mega schön. Und auch sonst, wenn ich mit Menschen arbeite oder so, so die Essenz von jemandem, das ist dann wie so mein Baby.
Also ich kann das.
Hast du dann die väterlichen Gefühle oder auch die mütterlichen Gefühle? Oder wie ist das?
Ich habe die elterlichen Gefühle. Okay. Ja, ich finde, also ich habe das genau, also es ist für mich auch so dieses Lachen von jemandem oder so diese Freude oder diese Präsenz, diese Lebendigkeit von jemandem, der oder die. Das sind alles so unschuldig und das sind alles eigentlich die falschen Worte, aber so dieses Ungetrübte oder so dieses klar Lebendige, so eben ein lachendes Kind oder so etwas. Und auch dann diese elterlichen Gefühle von Nähe, Umarmung und aber auch so diese tiefe Verbundenheit von, das ist gut so. Okay? Und es ist mir nur eingefallen, als du das gesagt hast, es gibt von, ich glaube, es ist Dogen, also ein wunderschönes Sprichwort, das ich immer wieder brauche für auch Meditationskurse, in dem er sagt, vergesst nicht euer Leben in Heiterkeit zu leben, das ist der erste Teil, und nachher und dem Leben zu begegnen wie eine Mutter oder ein Vater. Und so dieses Bild von alles, was da einem entgegenkommt, dem so zu begegnen, wie wenn wir so verantwortlich oder so nahe wären, wie wenn wir Eltern wären dieses Geschehens. Und ich finde, es ist, ja, ich finde ein sehr, sehr schönes Bild und auch irgendwie, irgendwie, ja, eine ganz tiefe Form von Umgang mit dem Leben.
Ja. Ja, ja, und auch so ein dich berühren lassen von dem, was da ist, oder? Mhm. Das ist ja dann das, was immer mal wieder vergessen geht. Eben so, dass wir sind alle rohe Eier und wir tun so, wie wenn nicht.
Ja, und es ist so schlimm, dass es auch auf Positionen vergessen wird, in denen es so wichtig wäre. Also ich denke dann immer so, also die Weltpolitik, die Menschen, die da miteinander umgehen, wie wäre das, wenn so solche Begegnungen möglich wären und nicht nur diese Panzerbewegungen. Und es ist so, logisch prallt man aufeinander, wenn alle in ihrer Vollrüstung kommen.
Ja,
oder?
Klar, ja.
Also, ja. Und wie viel das es dann eben braucht, respektive wie schnell es drehen kann, wenn jemand so, also ich finde, der Dalai Lama hat so diese Fähigkeit, oder der, und auch andere, aber dass dann das kippt dann wie so, und dann ist es so, ah ja, stimmt, wir sind ja alles Menschen. Und es ist so, ah, ja.
Ja, so entwaffnend, oder?
Mega.
Oder? Ja.
Und auch befreiend.
Ja.
Ich glaube, es ermöglicht dann auch mehr als nur so diese Reizreaktion-Ding, oder? Es ist dann nicht so, entweder gehe ich jetzt in den Angriff oder ich gehe in die Verteidigung oder ich erstarre einfach, sondern es ist dann wie so nochmal ein zusätzlicher Weg, der dann vielleicht mehr etwas, weiß auch nicht, Tänzerisches oder irgendwie so hat, was dann wie so ist, so die rohen Eier, die sich da so ein bisschen miteinander bewegen.
Meinst du, das war eigentlich Teil von diesem ganzen Kreuz-Dings da? So der Hinweis darauf.
Die Begegnung, oder was?
Ja, der Hinweis auf dieses ultimativ rohe Innerste.
Ich glaube vor allem bei dieser Szene, bei der Jesus dann mit diesen zwei anderen irgendwie im Kontakt ist, er redet ja dann mit diesen Räubern oder was es sind. Ich glaube, im Lukas-Evangelium. Und dort geht er ja in Beziehung mit denen, oder? Ich meine, er könnte ja auch einfach ein bisschen dort hängen. Aber er geht dann wie so in Kontakt und bleibt im Kontakt und sagt ja dann dem einen auch noch, und du wirst auch nachher noch in dieser Beziehung sein, so quasi heute Nacht oder heute Abend bist du mit mir im Himmel und wirst auch dort sein. Also so dieses, dein Innerstes, dieser, das Leben in dir, das hört nicht auf, das wird dann dort sein mit mir.
Ja, genau.
Und das ist ja eine völlig, eine absolut ungeschützte Aussage, und hat nichts mit irgendwie Macht oder Kraft oder Panzerung oder Schutz zu tun.
Ja, und auch dort der Hinweis darauf, es ist dann nicht einfach weg, es ist nichts verloren, oder? Das ist ja das, ich glaube, an dem tun wir uns doch so schwer, dass dieser Tod scheint so absolut zu sein, scheint so endgültig zu sein.
Es scheint einsam, oder?
Ja, und es ist bestimmt, ist ja dann nachher etwas verloren. Mhm. Und das ist wie so die eine Lesart, aber eben jetzt mit diesen, was du mit diesen Worten von Jesus an seinen Kreuzkolleg. What?
Ein Kreuzfreund.
Kann ich es nochmal anders formulieren? Aber am Beispiel von den Worten, die Jesus da zu seinem Kreuznachbar gesprochen hat, sind ja schon überall so diese Hinweise eingestreut von nein, das ist nicht fertig. Aber das ist einfach, es ist dann anders. Der Körper ist, das Physische ist abgelegt, aber das Wesen selbst gibt es ja immer noch. Ja. Und ich finde das mega wichtig, dass das dann auch, also weißt du, wenn ich jetzt so an Beerdigungen und so denke, dass wie das im Vordergrund steht, weil traurig ist es ja sowieso.
Genau.
Und das müssen wir ja auch nicht wegreden. Ja. Also das ist auch doof, so zu tun, wie wenn das nicht traurig wäre. Aber dass dann wir als ihr als Seelsorger, Seelsorgerinnen, oder dass den Fokus nicht auf den Verlust legen, sondern auf, dass die Seele, dass das Wesen, dass die Liebe vor allem auch, dass diese Beziehung, dass das bleibt.
Also für mich ist das ganz, also es ist ja, ich finde, der Karfreitag ist in diesem Zusammenhang sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, respektive es ist so etwas, was ist da irgendwie, was ist da die Message oder was ist da in diesem Sterben drin, was ist mehr als eben so quasi Einsamkeit, weil das ist ja, würde ich jetzt behaupten, so das Bild von Tod, dass man dann eben am Schluss ist man halt allein oder jeder und jede stirbt für sich, im Sinn von diesen inneren Prozess, der kann dir niemand abnehmen, da bist du allein.
Das stimmt ja auch.
Das stimmt, genau. Und dann kann man das wie so überbetonen und sagen, ja gut, da, also das, so in der Philosophie gab es dann diese Bewegung mit, ich weiß auch nicht, Heidegger und so, die dann gesagt haben, gut, und im Tod zeigt sich dann, oder nur dank dieser Einsamkeit im Tod wird es dann so quasi, da muss ich mich auch im Leben immer wieder entscheiden, weil das ist dann so, oder? Und dann kann man das so, dann wird es dann immer so abgekapselter und beziehungsloser. Und in diesem Zusammenhang finde ich das Bild wunderschön, dass so diese, trotz diesem Sterben, diese Beziehung nicht aufhört. Und eben, es ist irgendwie...
Kreuznachbar.
Ja, zum Beispiel, oder? Kreuznachbar auf der einen Seite, so quasi in der Welt der Form, aber dann auch nachher im Sterben und dann natürlich mit Ostern, aber auch da diese Verbindung, dass das Göttliche bleibt in Beziehung, auch wenn ich nicht mehr aktiv in Beziehung bleiben kann. Also mein Wille, mein Kopf, mein ich mache das jetzt, hört dort auf. Das ist dann die absolute Passivität von Sterben, ist halt dann nicht mehr können.
Ja.
Und das ist aber dann wie so aus dem Jenseits eine oder wo auch immer, oder wie man dem immer sagt, aber das wie etwas mir entgegenkommt und diese Beziehung mit mir aufnimmt.
Ja.
Oder nicht loslässt.
Ich finde eben, das ist auch der Hinweis darauf, dass wir auch im Leben diese Beziehung nicht machen müssen. Dass die, weil so erlebe ich, so verstehe ich es, es gibt gar keine Trennung. Letztlich. So, dass es nicht an mir ist, klar, das ist jetzt ein bisschen, es gibt dann auch so Finesse, aber es ist nicht an mir, da mit meinem Willen irgendwie diese Gottesbeziehung aufrecht zu erhalten, sondern, und das war ein Teil von diesem mega schönen Moment mit meinem Vater, als ich so gesagt habe, ja, aber wer macht denn deinen Herzschlag? Das bist ja nicht du. Wer atmet, wer bringt den Atem in deine Lungen? Das bist nicht du. Das war ja immer schon Gott.
Und nicht der Kopf, das Ego oder
nicht
so.
Nicht dein Wille. Ja. Also das ist eh nicht an dir, es ist nicht an mir. Ja. Und ich glaube, das irgendwie so in der ganzen Tiefe zu erleben, ah ja, stimmt. Moment mal schnell. Das kann gerade in so einem Moment mega erleichternd sein.
Ja, ja.
Ah, eben, ich muss das Sterben nicht machen. Ja.
Das war vorher schon so und
Das bleibt. Ja,
das Ich überdeckt da sehr viel, oder? Also sicher auch zu Recht, also im Sinn von all diese Ich-Momente von ich muss mir irgendwie Nahrung suchen, ich muss da einen Ort zum Schlafen haben und so, das ist so, und das suggeriert dann oder spiegelt so ein bisschen vor von, ja, ich mache das ja, ich halte mich ja am Leben, oder? Und es stimmt ja ein Stück weit, wenn ich nichts mehr zu essen habe, dann, ja, dann kommt dieser Tod. Aber es ist eben vorgespiegelt, weil, wie du gesagt hast, der Herzschlag, das auch ins Leben kommen, das sind alles keine aktiven Willensfähigkeiten oder Entscheidungen.
Nein.
Ja, und das, ich glaube, das ist so ist schon in dieser Mythologie der Bibel schön ausgedrückt, mit dieser Erschaffung des Menschen, dass da so ein Stückchen Erde sein Hohlkörper irgendwie beatmet wird, dann lebt er, ist da, oder? Und dann geht dieser Atemzug beim letzten Ausatmen wieder weg. Und der Atemzug hat sich aber nicht verändert.
Nein, eben genau.
Und dieser Tonkörper, der wird wieder zu Ton, aber der Atemzug geht wieder dorthin zurück, wo er ursprünglich geschenkt
wurde. Genau, genau. Also das Ganze bleibt ganz.
Ja.
Immer.
Ja.
Es sieht einfach ab und zu ein bisschen anders aus. Mal ist da dieses Mannsgöckeli da im Körper, mal dieses.
Ja. Und es hat andere Fähigkeiten, oder? Also ich kann anders sein, wenn ich in der Ewigkeit einfach bin, habe ich andere Möglichkeiten, als wenn ich Hände und Füße habe.
Ja, also ich meine, für den Moment finde ich es mega schön, Hände und Füße zu haben.
Genau. Und es erleichtert auch so das Umarmen und all diese Dinge. Ja, also ich finde, das ist so etwas, also jetzt so bei meinem Vater, ich denke dann so, klar ist dieses Leben immer noch da und seine Erinnerung und all diese Dinge. Und trotzdem, ich kann ihn nicht umarmen. Und das ist etwas, das ich ab und zu gern tun würde. Ja. Und das geht stimmt, jetzt in dieser Form nicht. Aber eben, wie du sagst, ist so ein Mannsgöckel oder eine Spielform, oder? Mhm. Und die hat Möglichkeiten und dann gibt es andere Spielformen, die sind dann anders.
Ja. Wenn wir nochmals zum guten Sterben zurückkommen, was verstehst du darunter? Oder was hast du denn schon
Sterbevorstellungen?
Wünsche für dein eigenes Sterben? Oder ist das noch so weit weg, dass es irgendwie einfach abstrakt ist?
Wir hatten in einem Seminar, in einem Kurs im La Salle-Haus, ging es so um das Thema Sehnsucht oder so. Wie möchte man das Leben leben? Wie möchte man dann einmal sterben? Und dann hat ein Mann aus der Gruppe gesagt, er möchte mit einem Herzen voller Liebe sterben. Das war so sein Bild. Mhm. Und ich denke, ja, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung im Sinn von, wenn ich wünschen kann, dann möchte ich so sterben, dass ich nicht in Angst, Verbitterung oder was auch immer dann so mit diesem auch Festhalten sterben muss, sondern so wie in einem, mit einer Liebe zu dem, was ich erleben durfte in dieser Form und auch in einer Liebe zu diesem Prozess auch. Also dass so die Liebe da oder die Weite, Freude, Lebendigkeit, so diese Form, dass das dann präsent sein darf. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, das ist nicht etwas, das man dann ja machen kann oder so, aber wenn das so das Geschenk ist in diesem Abschied drin, das fände ich,
Mir ist da in diesem Zusammenhang irgendwie vielleicht 2 Tage oder so, nachdem mein Vater gestorben ist, bin ich auf einen Hügel gestiegen und dann habe ich wie so gemeint zu verstehen, mal schauen, ob ich es jetzt wieder zusammenbröseln kann, dass so das im Körper sein und mit der Aufmerksamkeit immer wieder jetzt da zu sein oder einfach noch simpler gesagt präsent zu sein mit dem, was ist, dass das auch am Schluss wahrscheinlich hilfreich sein könnte. Mhm. Also so dieses Üben immer wieder in den Körper, dich rein zu entspannen oder den Körper gehalten sein lassen, ich glaube, das ist eine große Vorbereitung aufs Sterben eigentlich, wo du eben dann dich so hart entspannst, dass du aus dem Körper gehst.
Ja, du gehst wie in das ganz Große hinein und entspannst.
Genau. Und da dachte ich so, spannend, okay, darum geht es eigentlich in dieser Praxis.
Letztlich, aber das ist, glaube ich schon. Und ich glaube auch, das wird, kann ja dann auch so aufgeladen werden. Ich denke jetzt gerade so an gewisse Formen des Buddhismus, dass man da wie dann die richtigen Schritte und richtigen Ausrichtungen haben muss, damit man dann, dieses Totenbuch der Tibeter ist ja voll damit, mit so quasi, wo muss ich links abbiegen und wo rechts abbiegen, damit ich dann so quasi ins Nirvana und eben nicht wieder in dieses Samsara komme. Aber Ich denke auch, das spiegelt genau das, was du gesagt hast, dass diese Praxis etwas damit zu tun hat, auch diesen letzten Atemzug wirklich präsent zu machen.
Ja. Und das wird doch manchmal von manchen Lehrern, frage mich jetzt nicht wo, in welcher Tradition und von wem, aber auch so beschrieben als das Sterben vor dem Sterben, ja, oder so dieses, ja, die Meditation, oder, ja, oder die Stille dich sein zu lassen. Und dann, ja, das ist mir irgendwie ganz körperlich dann, ja, in diesem, ja, schön, Auflaufen. Ich habe gedacht, ah ja, stimmt, logisch.
Ja, ja, das, wenn du das so sagst, das ist ja eigentlich, also das geht natürlich verloren, wenn man so keine religiöse Ausrichtung mehr hat, aber auch andere Religionen, oder so dieses Bewusste eben sich in die Hände Gottes geben oder im Gebet sterben oder auch, ja, auch diese letzte Ölung, oder sich noch einmal, ja, wirklich mit diesem Segen einzureiben und so quasi das nochmal körperlich auch zu verstärken von, ja, in diese Richtung und eben ja, ins Vertrauen fallen lassen und nicht in die Leere.
Ja, und das fehlt uns schon ein bisschen.
Absolut.
Also so diese, absolut, ganz pragmatisch körperlichen Rituale auch für den Schluss. Das fand ich ganz krass.
Mega.
So, ich stand dort und dachte, ah fuck, und jetzt? Also weißt du,
ja. Ja, mega.
Welches Lied singt man denn jetzt? Ja. Vielleicht gäbe es schon eins, auch im reformierten Gesangsbuch, aber was weiß ich?
Mega. Und eben die Worte, ich meine, das ist für alle klar, die sind wie zu wenig,
ja,
weil,
ja,
was sagst du da, was irgendwie gut ist? Und dann aber, dass wir eben auch, ja, keine Gesten, keine Rituale, nein, haben, die so einfach tragen.
Das oder, fand ich schade, ja, ja. Weil ich glaube, das ist in so einem Moment, kann das schon ganz, ganz, ganz gut sein. Also wirklich so ein ganz unterstützend.
Ja. Ich denke, dass manchmal bei der Gelassenheit, es ist ja, oder war so eine Zeit lang, war immer so diese Gelassenheit, war immer so in jeder Lebenssituation, oder? Und grundsätzlich ja ein schöner Gedanke, dass man so quasi eben in diesem Loslassen immer wieder neu sich fallen lässt.
Mhm.
Aber wenn nichts da ist, oder wenn man nicht daran glaubt, dass das Leben, dass man sich ins Leben hineinfallen lassen kann, dann ist auch die Gelassenheit irgendwie nicht wirklich das, was sie sein könnte. Also,
ja,
eben, dass wir wie auch immer dieses religiöse Mindset dann ist, aber so die Vorstellung von, es gibt etwas Größeres als mich und ich lasse mich da hineinfallen, wenn das nicht da ist, dann, ja, dann fällt man ins Leere oder
ja, ja, oder, ja, hält sich fest.
Oder hält,
ja,
sich,
ja,
fest,
klar,
oder?
Klar, logisch.
Ja.
Ja, ich glaube, da könnten wir uns als reformierte Tradition, Institution, schon noch ein bisschen,
ja,
über Bücher. Mal schauen.
Und, ja, ja, mega. Und irgendwie, wie es, das wäre ja dann, also das finde ich ganz ein spannender Gedanke, auch wenn man jetzt so reformiert denkt und denkt, das sind dann eben nicht die Priester, die kommen und das machen, sondern das können wir alle.
Ja.
Und das ist so wie in der Familie, so wie man lernt, irgendwie das Besteck richtig zu halten, lernt, ja, man irgendwie auch in solchen Situationen, ja, etwas zu tun, ob es dann gemeinsames bewusstes Schweigen ist oder beten oder eben singen.
Ja, ja. Das war mir ganz klar in dem Moment, dass es das eigentlich gebraucht hätte.
Ja.
Aber ich hatte gerade keinen irgendwie Zugang zu, wusste gerade jetzt nicht wie.
Ist mega schwierig.
Und es wäre einfacher, ja, gewesen, oder wenn es das schon einfach so wie als Tradition gegeben hätte, oder wo man dann einfach so darauf zurückgreifen kann.
Mega, ja. Mega.
Also.
Und es ist ja auch dann so, eben, wer hält das dann, oder? Also wenn das dann einfach ganz normal ist, eben, ob es ein Lied gibt für die Situation oder ob da irgendwo ein Instrument steht, bei dem man das irgendwie einfach Töne machen kann und,
ja,
das ist dann da,
ja,
ist es so viel einfacher und es zeigt ja auch so diese, wie sagt man, diese Hilflosigkeit auch ein bisschen, oder dass,
absolut,
dann irgendwie das Pflegepersonal irgendwie etwas bringen oder hinstellen muss und so. Ja, bei dem man dann denkt, ja klar, ich verstehe schon, woher das kommt, aber es ist nicht das, ja, was jetzt trägt.
Nein, das war eher absurd, aber
ja,
ja, nur.
Ja, nein, aber das, ja, eben das. Ja, das hat wahrscheinlich schon auch damit zu tun, dass wir den Tod so weit an den Rand hinaus drücken, dass er halt dann wirklich, dann ist es halt noch die letzte Zeit im Leben, aber ja, dann ja. Fehlen uns halt dann auch so ein bisschen die Rituale.
Vielleicht fürs nächste Mal.
Ein paar Rituale.
Wer weiß.
Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, ob es das in anderen Kulturen gibt, so Menschen, die beim Tod dabei sind. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass es auch so schamanische Formen gibt, bei denen dann jemand da ist, der das irgendwie kann und eben dann das Lied auch anstimmt und hält und so weiter, oder?
Genau, die Gesänge dann kennt.
Ja.
Ich glaube, es war auch so ganz okay und gut, aber noch mit dem Lied wäre es noch besser gewesen.
Ja, nicht klar. Und das ist ja auch die Frage, ja, also für den Verstorbenen macht es wohl keinen Unterschied, aber für uns, die wir zurückbleiben,
ja, genau.
Könnte es eine Hilfe sein.
Ja, na, ich glaube, das, was ich verspürt habe, dieses Bedürfnis, das war für uns, war für die Familie. Ja. Für ihn, ich glaube, das war okay. Ja.
Ist ja klar, dass ich hier nach euren Ritualen frage, oder? Habt ihr welche, wenn es ums Sterben und Tod geht? Oder habt ihr vielleicht auch ein ganz spezielles, euch liebes Karfreitagsritual? Wie immer, wir freuen uns so fest, von euch zu hören. In den Kommentaren auf der Website, via E-Mail, Briefpost oder, frag mich nicht, auf allen anderen Wegen auch. Danke vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RevLab.